Herzlich willkommen zu Wartezimmer Vibes, ein Podcast mit Kim Ulz und Julian Fellinger.
Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Gesundheit.
Viel Spaß in dieser Folge.
Hallo Julia.
Hallo Kim.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Ich habe ja schon geteasert, dass du kommst in der ersten Folge und ich würde gerne erst ein bisschen dich nochmal vorstellen. Du bist Gynäkologin.
Ja.
Fachärztin für Gynäkologie, um es ganz korrekt. Gynäkologie und Geburtshilfe.
Genau, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ja. Ganz korrekt.
Ja, ist ja auch wichtig. Dann, wenn, machen wir es auch richtig. Und du bist in Essen niedergelassen.
Genau, ich bin niedergelassen, beziehungsweise angestellt niedergelassen im MVZ, Kliniken Essen-Mitte. Das ist eine ganz normale Gyn-Praxis im Prinzip. Ja, und das ist total schön.
Ja, sehr schön. Ja. Seit wann bist du in dem MVZ tätig?
Ich bin seit 2024 in dem MVZ angestellt.
Doch schon so lange, ja. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben uns letztes Jahr kennen und lieben gelernt. Das war so gemeinsames Abendessen über eine meiner Angestellten. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben da gesessen, hatten so viele gemeinsame Ideen und haben gedacht, okay, vielleicht können wir die Welt für Frauen noch ein bisschen besser machen.
Das ist genau so. Der Vibe hat total gestimmt. Und genau, wir hatten gleiche Ideen. Ich glaube, wir lieben beide unseren Job und sehen aber auch die Probleme, die es da gibt und genau, würden irgendwie gerne ein bisschen die Welt schöner machen.
Ja, die Grenzen, die uns dann doch manchmal gesetzt werden.
Ja.
Wann hast du deine Approbation gemacht? Wie lange bist du jetzt schon im gynäkologischen Bereich tätig?
Boah, wenn du so fragst, weiß jeder, wie alt ich bin, aber also es ist schon eine ganze Weile. Ich glaube, 2008 bin ich fertig gewesen mit dem Studium und habe dann angefangen zu arbeiten. Ich war erst in der Uniklinik in Mainz 3 Jahre und dann sind wir hier ins Ruhrgebiet gekommen. Und dann habe ich ganz lange in Duisburg gearbeitet in einer Klinik, ein bisschen mit dem Schwerpunkt Geburtshilfe. Das war auch total toll. Ich hatte ein super Team, super Chef, muss ich wirklich sagen. Und habe ganz viel gelernt und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Geburtshilfe vor allem. Und fand mich eigentlich auch ganz cool dabei. Aber ich habe ja auch 3 Kinder und das ist einfach manchmal schwierig mit der Klinik zu vereinbaren. Es gibt auch Leute, die das super schaffen. Bei mir oder bei uns im Leben war das irgendwann ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ich habe mich dann so gefragt, wie soll das weitergehen? Und habe dann so langsam mich Richtung Praxis orientiert.
Mhm. Bist du glücklich damit?
Mit jetzt, der Entscheidung? Ja. Sehr. Sehr.
Das ist ein Prozess, ne? Man muss sich erstmal eingrooven. Das ist doch ein ganz anderes Arbeiten.
Es ist ein totaler Prozess und für mich war es auch emotional schwer. Einmal sicherlich, weil ich eben so ein tolles Team in der Klinik hatte und da emotional total gebunden war. Und auch mit der Geburtshilfe, das ist ja wie so ein bisschen Notfallmedizin machen und so richtig auf Zuruf zu funktionieren und wirklich schwierige Situationen zu lösen. Und ich war da auch irgendwie ganz stolz auf mich, dass ich das konnte, auch als Oberärztin. So dass ich eine Zeit immer so ein bisschen das Gefühl hatte, Praxis wäre vielleicht nicht so viel wert. Und das hat sicherlich einen Moment gedauert zu erkennen, dass das überhaupt nicht so ist und dass es eigentlich meine persönlichen Stärken viel mehr abholt. Mhm. Nämlich diese Patientenbindung und dieses, ja, wirklich mich um den Menschen zu kümmern so und da zu sein und zuzuhören. Am Ende ist das mit einer der wichtigsten Sachen in unserem Beruf, finde ich.
Das Zuhören, ja.
Genau. Und ich möchte an keinem anderen Ort mehr sein, tatsächlich.
Was gehört alles zur Gynäkologie? Also ein großes Thema natürlich, das, wo wir alle mit zu tun haben, ist die Geburtshilfe.
Mhm. Also klar, ich betreue in der Schwangerschaft, ich betreue schwangere Patientinnen in der Praxis. Also Geburtshilfe gehört dazu, Schwangerschaft, Geburtshilfe. Aber auch ganz viele präventive Maßnahmen, die natürlich in der Praxis hauptsächlich eine Rolle spielen. Dann ist ein ganz großer Teil in der Gynäkologie ist operativ. Ja, ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Wir haben onkologische Fälle, kleine, leichte Operationen, Sachen, mit denen wir ganz viel mit Kleinigkeiten den Patienten helfen können. Und aber auch konservative Therapien, medikamentös, hormonell, all das spielt eigentlich eine Rolle. Also ich finde immer, eigentlich bin ich so ein bisschen Hausärztin für die Frau.
Ja.
Aber ohne, dass ich natürlich jetzt alle Organsysteme mit behandle.
Ja, aber das stimmt, das finde ich auch. Also wir haben ja auch viele Schnittstellen, ne? Also was ja jetzt ein großes Thema ist und wo wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, sind Wechseljahre. Und häufig sind die Patientinnen ja erst bei mir, kommen mit ganz absurden Beschwerden, auf die wir nachher nochmal eingehen. Und dann ist es für mich auch wichtig zu erkennen, okay, die brauchen gerade gar nicht mich, sondern die Gynäkologie. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Und ein Harnwegsinfekt zum Beispiel, die können bei mir landen, die können aber auch bei dir in der Praxis landen. Das kann sich da einfach überschneiden. Dann ein ganz großes Beschwerdebild, was wir beide sehen, sind Bauchschmerzen.
Ja.
Das kann mal eine Appendizitis sein und gar nichts Gynäkologisches sein, ne? Und bei mir umgekehrt genauso, dass dann doch die Ovarialzyste Beschwerden macht und dann gibt es doch einige Schnittstellen, das stimmt. Ja.
Auf jeden Fall. Ich finde aber, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, je länger ich das jetzt mache, also ich mache das jetzt 2 Jahre dort, aber habe davor schon auch in Praxen gearbeitet, desto mehr erkennt man, dass man eben ja auch nicht nur ein Organsystem oft rauspicken kann. Und gerade bei uns Frauen habe ich immer das Gefühl, man muss es ein bisschen ganzheitlicher ansetzen, um zu schauen, was da alles für eine Rolle spielt. Also meine Patienten sind immer ganz irritiert, gerade wenn die zum ersten Mal kommen, wenn ich die frage, wie geht's ihnen? Dann sagen manche, ja, gynäkologisch alles gut. Und ich so, ja, aber ansonsten, was ist denn ansonsten los? Und da sind die erst immer irritiert drüber. Aber ich finde, das gehört halt einfach dazu, dass ich einmal wissen muss, was ist denn gerade los im Leben? Weil das beeinflusst ja einfach ganz viel, gerade unseren hormonellen Kreislauf etc.
Und deswegen liebe ich es auch, mich mit dir auszutauschen, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir müssen individuell jeden einzelnen Menschen betrachten, den verstehen, zuhören und dann haben wir, glaube ich, eine Chance, eine Behandlung zu etablieren, weil wenn wir in Schubladen denken, wird das nicht funktionieren.
Das glaube ich auch. Also absolut, das funktioniert nicht. Natürlich müssen wir uns an Leitlinien und Evidenz halten und das will ich auch gerne und trotzdem musst du einfach immer individuell gucken. Wenn du mich fragen würdest, was ist mein wichtigstes Instrument, dann würde ich sagen, mein Ohr tatsächlich. Weil ich weiß nicht immer eine Lösung. Ganz bestimmt nicht. Das sage ich aber auch. Aber wenn ich einfach schon mal zuhöre und vielleicht ein bisschen einordnen kann, macht das ganz vieles schon mal aus und macht auch vieles besser.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, cool. Wir wollen heute über ein, ganz beliebtes, gehyptes Thema, gerade in den sozialen Medien, sprechen. Und ich bin auch froh, dass das im Moment so in den Medien aufpluppt, weil ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz lange nicht uns die Frauen in unterschiedlichen hormonellen Phasen angeguckt. Früher gab es die Hysterie, da durfte man sich als Mann sogar von seiner Frau trennen, wenn die nicht so gut funktionierte, wie man das wollte.
Ja, wirklich, ich konnte es nicht mehr umtauschen.
Aber ich würde ganz gerne mit dir einsteigen in den hormonellen Haushalt der Frau und einfach erstmal ganz basic-mäßig verstehen, welche Hormone beeinflussen uns eigentlich?
Ganz viele Hormone natürlich. Mhm. Also im Prinzip nicht nur die weiblichen Hormone, aber die sind jetzt natürlich erstmal für mich die, auf die wir gucken. Da gibt es Hormone, die im Hirn schon gebildet werden. Das sind die sogenannten Vorstufen, FSH, LH. Und dann gibt es aber Östrogen und Progesteronhaut maßgeblich, die so ein bisschen in Vordergrund rücken bei uns, wenn wir die so anschauen, ne? Weil die letztlich den Zyklus am meisten steuern.
Wo werden die gebildet?
Die werden ganz viel in den Eierstöcken gebildet. Mhm. Ja.
Ja. Jetzt gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Zyklen, ja, also oder der Zyklus kann bei jeder Frau anders aussehen, formulieren wir es so, es gibt nur einen Zyklus, aber der kann bei jeder Frau variieren, aber wenn wir jetzt ins Lehrbuch gucken, wie sieht so ein klassischer Zyklus bei einer Frau aus, die vor den Wechseljahren menstruierend ist?
Okay, also in der Regel sind es so zwischen 28 und 30 Tagen. So eine Varianz von 1 bis 2 Tagen würden wir niemals als unregelmäßig bezeichnen. Das ist ganz normal. Und dann ist es so, also der erste Tag des Zyklus ist immer der Tag der Menstruation. Das ist in der Regel so 4-5 Tage. Nach der Menstruation, also direkt eigentlich schon in den ersten beiden Tagen, fängt so langsam an, der Östrogenspiegel zu steigen. Und der steigt dann ungefähr bis zum Zeitpunkt des Eisprungs, ist da am höchsten und fällt dann relativ rapide wieder ab. Und in der zweiten Zyklushälfte gibt es da noch einen kleinen Peak. Manchmal geht er dann noch so leicht hoch. Und vor allem das Progesteron, also das Gelbkörperhormon, ist in der zweiten Zyklushälfte das, was dann ansteigt und gegen Ende des Zyklus eben wieder abfällt.
Okay, also 2 wichtige Hormone, Östrogene, erste Zyklushälfte und Progesterone in der zweiten Zyklushälfte. Genau. Was ja hinterher, wenn ich therapeutisch daran will, auch ganz wichtig ist, dass ich einmal weiß, wo spielt eigentlich welches Hormon die größte Rolle?
Genau.
Was passiert jetzt, wenn ich schwanger werde? Was verändert sich dann?
Dann haben wir ganz viel Östrogen im Blut, sodass ein weiterer Eisprung und die Heranreifung eines Eibläschens sozusagen verhindert wird. Die Schleimhaut verändert sich, die Gebärmutterschleimhaut, die wird ganz dick sozusagen. Die baut das Nest, wenn du so willst, baut die das Nest für die Schwangerschaft, dass sich die befruchtete Eizelle da gut einbauen kann.
Das heißt, Östrogene sind so das Haupthormon in der Schwangerschaft.
Genau, man ist wirklich mit Östrogen vollgepumpt in der Schwangerschaft. Ja. Das macht auch manchmal diesen berühmten Schwangerschaftsglow, den manche Frauen haben.
Ich habe auch gelernt, das fand ich total absurd, dass in der DDR zum Teil Leistungssportlerinnen geschwängert wurden, dass die im ersten Trimenon ihre Wettkämpfe hatten, weil die viel leistungsfähiger waren. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob das so wirklich stimmt. Aber das ist wahrscheinlich so, weil Östrogene einen schon pushen, ne? Also wenn man jetzt nicht gerade eine Schwangerschaftsübelkeit hat.
Ja, also da muss ich auch sagen, finde ich ganz schön riskante Vorstellung. Habe ich noch nie gehört. Aber also man ist definitiv leistungsfähiger. In der ersten Zyklushälfte mit viel Östrogen sehen wir auch wieder zum Thema Wechseljahre oder so. Aber es spielen ja noch andere, in der Schwangerschaft ganz am Anfang spielt ja auch noch das Beta-HCG eine Rolle, was wiederum total müde macht. Mhm. Also finde ich, das ist eine risky Geschichte, aber vor allem, weil man ja nicht weiß, wer wie drauf reagiert.
Ja.
Aber gut.
Ja, ist jetzt auch so Hörensagen. Ich fand das total spannend, die Aussage. Ich habe das nie recherchiert, ob das stimmt. Aber ich konnte den Gedanken irgendwie nachvollziehen, dass es schon im Rahmen des Möglichen ist, dass man das versucht hat, über die Östrogene da eine Leistungssteigerung zu erreichen.
Ich kann das auch auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem wenn du überlegst, wenn du Östrogenmangel hast, dass du ja eben einen Energieverlust häufig hast. Also wäre das, vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung, aber theoretisch, als theoretisches Konstrukt könnte ich es mir vorstellen.
Ja, zumindest der Versuch, ob es dann geklappt hat, mag mal dahingestellt sein. Jetzt können wir ja ganz viel an einem Zyklus beeinflussen, indem wir Hormone einnehmen. Wie funktioniert eigentlich Verhütung? Ich werde auch eine polarisierende Frage stellen. Bist du eigentlich pro oder gegen Verhütung? Ich glaube, du wirst wahrscheinlich ganz neutral antworten. Aber was ist eigentlich so die Antibabypille? Was macht die mit unserem Zyklus?
Also die Antibabypille ist ein hormonelles Produkt in der Regel. Also es gibt ja ganz verschiedene Varianten. Mhm. Aber ich denke, das am häufigsten verschrieben ist ja ein Kombinationspräparat aus einem Östrogenanteil, in der Regel ist das ein synthetisches Östrogen, nicht genau gleich körpereigen gebaut, und ein Gestagen, auch das ist nicht genau körpereigen gebaut. Und diese Kombination macht einfach einen Dreifachschutz sozusagen. Also es wird einmal die Heranreifung der Eizelle blockiert oder behindert, dass sie überhaupt reif wird und dann springen kann. Es wird gleichzeitig die Schleimhaut so verändert, dass sich da keine Eizelle einnisten könnte. Und das Dritte, was passiert ist, dass der Zervixschleim sich so verändert, also vom Gebärmutterhals, dass er sich so verändert, dass ein Spermium da nicht einfach durchdringen könnte. Mhm. Das ist so im Prinzip der Wirkmechanismus.
Und mit die sicherste Verhütungsweise.
Mit die sicherste Verhütungsweise, die wir haben.
Ja.
Dann gibt es aber natürlich, und das gibt es jetzt eben in verschiedensten Varianten.
Ja.
Da kannst du jetzt an den beiden Wirkstoffen, Bausteinen arbeiten. Da gibt es verschiedene Gestagene, verschiedene Östrogene und in verschiedenen Kombinationen und Dosierungen. Und dann gibt es natürlich aber auch nur ein Präparat, Pillen. Das sind die Gestagenpillen. Die machen hauptsächlich die Veränderung über den Zervixschleim und dass die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht so gut ist, um sich da einzunisten.
Das heißt, ich muss als Gynäkologin schauen, was bringt vielleicht meine Patientin an Vorerkrankungen mit?
Ja, ganz
zum Beispiel das klassische Thema auch Endometriose. Mhm. Da muss ich die Verhütung schon anders wählen als bei einer Patientin ohne Vorerkrankung.
Also absolut. Das ist das A und O, dass du dir immer genau anguckst, wen hast du da vor dir sitzen. Mein erstes Ziel ist immer, was möchte die Patientin?
Mhm.
Und das führt mich auch zum Bist du dafür oder dagegen?
Mhm.
Das bin ich. Ich bin halt gar nichts, sondern ich bin eigentlich nur da, um die Patientin zu begleiten und zu gucken, was sind denn ihre Wünsche? Was ist ihr wichtig und wo steht sie im Leben? Und was kann ich ihr medizinisch empfehlen? Und welchen Weg gehen wir jetzt dann zusammen dadurch?
Ja.
Und das ist eigentlich. Deshalb, ich bin schon froh, dass es diese Medikamente gibt, dass es eine Möglichkeit ist. Und ich bin auch der Meinung, dass sie bei ganz vielen Erkrankungen oder Problemen helfen können.
Mhm.
Aber am Ende des Tages geht es immer darum, was möchte mein Gegenüber?
Ja, ich glaube, das ist auch die beste Antwort auf die Frage. Und wenn mich Patientinnen fragen, sage ich immer, ich bin pro Pille, aber nicht, weil ich will, dass jede Frau die Pille nimmt, aber genau. Ich habe nichts gegen die Pille, weil die hat eine Indikation haben, die kann Beschwerden lindern bei bestimmten Erkrankungen, die kann sogar, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber bei bestimmten Vorerkrankungen auch die Tumorentstehung senken. Ne?
Absolut.
Und es kann von Vorteil sein, aber man muss die Nebenwirkungen berücksichtigen und auch den individuellen Wunsch der Patientin, wenn die sagt, ich möchte keine Hormone einnehmen.
Absolut. Also so geht's mir auch.
Ja.
Wie gesagt, ich bin froh, dass wir das haben. Einmal medizinisch, weil es tatsächlich wirklich auch Erkrankungen oder hormonelle Probleme gut behandeln kann. Und natürlich auch aus feministischer Sicht bin ich auch total froh, dass es letztlich eine Wahl gibt für uns Frauen.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, ne? Dass wir uns mittlerweile entscheiden können.
Ja.
Um ein bisschen, das ist auch nicht zu persönlich, aber ich würde gerne einmal darüber berichten, wie wir eigentlich zueinander gekommen sind, rein medizinisch. Ich habe ja auch mit der Antibabypille verhütet, beziehungsweise war es gewohnt, die ab dem 15. Lebensjahr zu nehmen. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich dachte, was tue ich hier eigentlich? Und ich bin ja auf dich zugekommen, weil ich Nebenwirkungen hatte. Ne?
Ja.
Ich habe ja immer ganz große Probleme mit Reizdarmsymptomatik gehabt.
Ja.
Und du warst, glaube ich, so mit die Erste, die gesagt hat, ja, okay, das ist ja auch gar kein Wunder. Du hast ja auch einen hohen Gestagenanteil in deiner Antibabypille und das kann schon miteinander zusammenhängen. Und ich war ja völlig irritiert, dass ich da noch nicht vorher drüber nachgedacht hatte.
Ja, aber bei sich selber muss man ja auch manchmal ein bisschen betriebsblind sein. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, also das wissen wir ja auch. Ne? Ein hormonelles Präparat, was wirkt, hat am Ende des Tages auch auf alle anderen Organsysteme einen möglichen Einfluss. Das heißt nicht, dass es gesetzt ist, dass wenn man die Pille nimmt, dass man einen Reizdarm bekommt. Oder dass immer irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Oder man automatisch Libidoverlust oder Stimmungsschwankungen bekommt. Aber ich möchte einfach auch, dass Frauen, die das Gefühl haben, dass bei ihnen was sich verändert hat, nicht abgetan werden mit, das kann gar nicht sein. Ja. Weil wenn dein Empfinden so war, dann ist das eben so und dann muss man erstmal mit der Realität umgehen. Und es ist ja auch völlig klar, wenn du ein Medikament nimmst, dass es auch Sachen machen kann. Und Gestagene zum Beispiel gehen auch auf den Darm. Ich weiß noch gar nicht genug darüber, wir wissen noch gar nicht genug darüber, aber dass es einen Zusammenhang gibt, das wissen wir und dann muss man einfach ein bisschen näher mal dahin schauen, finde ich.
Und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, komm, lass uns das Experiment einmal wagen und was zu verändern und dann hast du mir eine Antibabypille verordnet, die einen viel höheren Östrogenanteil hat und ich hatte totalen Glow-up. Fühle mich da echt wohl mit und hatte ja die dieses Jahr abgesetzt, dann habe ich dich wieder konsultiert und das möchte ich erzählen, weil es mir ein super wichtiges Thema war und wir haben ja dann auch darüber diskutiert. Ich habe extremste Probleme gehabt, als ich die abgesetzt habe. Ich habe ja wirklich, oder ich habe es als wirklich depressive Symptomatik empfunden, als mir diese Östrogene fehlten und da kommen wir natürlich nochmal beim Thema Wechseljahre viel mehr drauf, aber trotzdem einmal auch beim Thema Antibabypill. Es kann schon auch einen positiven Einfluss auf meine Stimmung haben. Und du hast gesagt, Kim, fang wieder an.
Aber ich habe nicht gesagt, du musst.
Nein, du hast es mir offen gelassen, aber du hast mich supportet, genau.
Ja.
Und du hast gesagt, du darfst wieder anfangen und probier es aus. Und auch mitten im Zyklus, weil ich damit nicht verhüten wollte, sondern meine Stimmung verbessern wollte. Und das hat mir total geholfen, dass du mich da supportet hast.
Ich bin halt aber auch immer so, das ist vielleicht auch wieder eine Typfrage. Persönlich denke ich auch oft, es kann halt einfach gar nicht so viel passieren und so ist es am Ende des Tages auch. Man kann einfach Sachen manchmal probieren und wenn sie nicht sind, dann lässt man sie eben wieder. Du hast damit jetzt nicht nachhaltig irgendwas verändert.
Ja.
Deshalb, aber ich habe das auch zu dir gesagt, weil ich wusste, dass du das brauchst, dass ich dir das jetzt sage. Und wenn ich gemerkt hätte, du wärst ganz zögerlich gewesen, dann hätte ich dich nicht so vielleicht in die Richtung
Das heißt,
gestupst.
Wieder auch mit mir treibst du individuelle Medizin.
Ja, absolut. Das ist doch das Mindestmaß, oder?
Ja. Und ich glaube schon, dass wir darüber auch viel modellieren können, indem wir, wie du es gerade schon gesagt hast, gucken, was braucht die Patientin und den Weg dann einfach mitgehen. Und man sich auch mal irren kann im Versuch, natürlich nicht so irren, dass es medizinische Konsequenzen hat, aber dass man doch auch gerade, was Hormone angeht, ein bisschen experimentieren muss. Ne?
Ich glaube das auch, ja.
Ja. Wie kann ich meinen Zyklus noch beeinflussen? Gibt es andere Möglichkeiten oder andere Verhütungsmöglichkeiten auch?
Ja, die Verhütungsmöglichkeiten sind insgesamt relativ mau, das muss man einfach sagen. Tatsächlich ist es wirklich so, wenn du sehr große Angst vor einer Schwangerschaft hast und ein absolut sicheres Verhütungsmittel haben möchtest, dann bleiben uns außer hormonellen ja, Verhütungsmittel nicht viel anderes. Also es gibt halt Pillen in verschiedensten Variationen, wie wir schon besprochen haben. Dann gibt es den sogenannten Ring, den Vaginalring. Mhm. Das ist so ein Plastikring, den man ins hintere Scheidengewölbe, also ganz tief in die Scheide schieben kann. Der ist aus so hartem, aber biegsamem Plastik und der gibt an einer Stelle auch Hormone ab, lokal, die letztlich auch systemisch wirken. Möglicherweise etwas geringer von den Wirkspiegeln, aber eigentlich vom Wirkprofil komplett wie die Pille, auch ein Kombinationspräparat. Es gibt Frauen, die kommen da super mit klar. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, ich finde das wirklich ekelhaft, mir was in die Scheide zu stecken. Mhm. Und dann ist das nicht so das richtige Mittel für die. Aber zum Beispiel gibt es auch Frauen, die so ein bisschen vergesslich sind und mit der Pille nicht so gut klarkommen, weil sie ja jeden Tag dran denken müssen. Und da wäre das zum Beispiel ideal, weil da musst du nur 21 Tage es drin lassen und dann 7 Tage raus und dann geht's weiter. So, dann gibt es Spiralen. Da haben wir einmal eine Hormonspirale, die nur Gestagen hat und die Wirkspiegel sind da nachgewiesenermaßen etwas niedriger im Blut und die allermeisten Frauen vertragen das auch gut. Und dann haben wir die Kupferspiralen, also oder Kupferkette oder Kupferball, die letztlich über eine mechanische Wirkung agieren. Das heißt, die verhindern, dass sich eine Eizelle einnistet. Mhm. Das kann alles eine super Option sein. Also das wäre eine hormonfreie Verhütung. Ich empfehle aber immer, dass man da, wenn man das dazu greifen möchte, dass man eher nicht wirklich starke Schmerzen vorher hat oder starke Blutungen, weil das das meistens ein bisschen verstärkt. Mhm. So, und der Vorteil von Spiralen insgesamt ist, dass man relativ sichere Verhütungsmethode hat, die auch eine ganze Weile hält. Der Nachteil ist halt immer, wenn ich es nicht so gut vertrage, kann ich halt nichts anderes machen, als es am Ende des Tages wieder zu ziehen. Mhm. Plus es ist halt so ein bisschen invasiv, nennen wir das. Also es ist schon so, dass ich es eben legen muss. Und ich versuche das immer so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich gebe zum Beispiel immer eine Tablette, dass der Muttermund sich so ein bisschen öffnet vorher. Und wir machen es immer, wenn die Periode ist, damit der Muttermund eh schon so ein bisschen weicher ist. Aber es ist komplett schmerzfrei leider immer noch nicht, muss man ganz ehrlich sagen.
So vom Gefühl her hört sich so an, dass es eher auch für ältere Frauen geeignet ist und nicht für die ganz jungen Frauen, aber es ist wahrscheinlich auch da wieder ganz individuell.
Genau, es ist individuell und es wandelt sich auch. Also ich habe auch wirklich ganz viele so 20-jährige Mädchen, die also junge Frauen, das weiß ich nicht blöd anhören, die sich dafür entscheiden und das finde ich auch okay. Ich würde es jetzt vielleicht nicht bei einer 15-Jährigen als allererstes Verhütungsmittel machen, weil dann würde ich erst vielleicht erstmal so ein bisschen probieren.
Ja. Eine ganz andere Frage, die kannst du mir prozentual wahrscheinlich auch gar nicht beantworten, aber hast du das Gefühl, gerade wenn junge Frauen auch zu langfristigeren Verhütungsmethoden greifen, dass der Kinderwunsch bei Frauen abnimmt?
Habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Wenn der Kinderwunsch bei Frauen abnimmt, dann hat das mit Sicherheit nur an den politischen Gegebenheiten in diesem Land oder auf dieser Welt was zu tun.
Was also beruhigend ist,
Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kinderwunsch abnimmt. Ja. Grundsätzlich verschiebt sich das oder hat sich natürlich nach hinten verschoben, aber das ja schon ganz lange.
Durch unsere Bildung.
Und grundsätzlich finde ich es auch gut, wenn wir unsere Stimme auch finden. Und ich finde auch zum Beispiel ganz wichtig, auch Frauen ernst zu nehmen, die sagen, sie möchten keine Kinder haben. Und nur weil du Anfang 20 bist, darf man dir doch nicht deine Stimme oder deinen Wunsch absprechen und sagen, ach, du kannst das ja noch gar nicht entscheiden.
Ja. In beide Richtungen, ne? Ich finde das auch immer, ich finde es auch total schade, wenn Frauen ganz jung schwanger werden und man die dann nicht als kompetent genug dann ansieht. Ne? Das finde ich auch ganz schade.
Ja, da hast du auch recht, ja.
Ja, ich glaube, beides ist wichtig, dass man sowohl in jedem Alter dafür als auch dagegen sein kann.
Ne? Ja.
Und alles hat Vor- und Nachteile. Ja, cool. Verhütung haben wir ein bisschen gesprochen. Ich will noch ein Präparat ansprechen, weil mich das so in letzter Zeit immer wieder beschäftigt. Aha. Mönchpfeffer.
Ah ja.
Ist auch was, wo mich nichts, was du nicht kennst.
Wäre noch schöner, wenn ich das nicht kenne. Genau.
Weil mich das immer wieder, wenn es immer wieder begegnet, jetzt auch als Hausärztin, ich das mittlerweile auch empfehle, weil unser Zyklus kann ja ganz unterschiedlich sein, wenn wir mal abgesehen wieder auch von dem Thema Wechseljahre, aber auch schon vorher, wenn wir auch Zyklusbeschwerden haben. Und Mönchspfeffer hat auch einen Einfluss auf unseren Zyklus, ne?
Absolut. Also das ist auch eins der Präparate, was ich tatsächlich auch liebe, gerade wenn ich so das Gefühl habe, das ist eine Situation, wo jemand vor mir sitzt, der eigentlich eben nicht gerade hormonell arbeiten möchte, dann kann Mönchspfeffer ganz viel Gutes bewirken. Das muss man auch ausprobieren. Hier kommt es immer ein bisschen auf die Dosierung und auf die Lebenssituation drauf an. Am Ende ist es ein pflanzliches Mittel, ein Phytoöstrogen und kann was bewirken. Wir verwenden es in der Kinderwunschsituation, zum Beispiel bei unregelmäßigen Zyklen, also wenn die Periode sehr unregelmäßig ist, dann können wir damit häufig erreichen, dass es so ein bisschen stabiler wird. Ich arbeite zum Beispiel auch bei Schmerzen in der Periode, also auch Verdacht auf Endometriose kann man auch damit arbeiten. Das kappt so ein bisschen vielleicht den ganz starken Spitzenschmerz. Und aber auch in der Perimenopause ist das auch eins der Medikamente oder pflanzlichen Medikamente, die ich da wirklich häufig einsetze oder empfehle.
Mhm. Ah, cool. Gibt es noch was ich jetzt irgendwie vergessen habe anzusprechen, was erstmal unseren Zyklus beeinflussen kann?
Ganz viel. Ja. Ich glaube, also wahrscheinlich würde ein Podcast dafür nicht reichen. Ja. Ich möchte nur noch kurz ergänzend sagen, Verhütungsmittel gibt es natürlich auch noch natürliche Verhütungsmittel, wie einfach den Zyklus zu beobachten, Temperatur zu messen, genau zu gucken, wann habe ich meinen Eisprung, wann nicht. Am Ende des Tages ist das aber eben nicht die sicherste Methode. Mhm. Das muss man einfach sagen, weil durch viele Faktoren, die unser Leben und unseren Zyklus beeinflussen, sich immer verschieben kann. Also wenn man sich dazu 100% drauf verlassen muss, dann ist das möglicherweise etwas waghalsig.
Mhm. Ja. Aber wichtig, und das glaube ich ist so die Message auch dieser Folge, weil ich glaube, wir könnten 20 Podcasts miteinander machen, um da richtig tief einzusteigen. Super wichtig ist, Gynäkologie ist individuell.
Ja.
Wir dürfen uns bitte mit jeglichen Beschwerden vorstellen.
Unbedingt. Ja.
Wir dürfen uns beraten lassen, was unsere Verhütung angeht. Und man muss nicht denken, irgendwas sei normal, wenn einem das nicht gut tut. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir doch genug Faktoren mittlerweile haben, um Beschwerden zu modifizieren und wir nicht damit leben müssen. Ne?
Absolut. Also ich bitte auch immer darum, mit Beschwerden zu kommen. Und ich ermutige auch meine Patientinnen, auf ihre innere Stimme zu hören. Und dann sage ich auch immer, es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also nur weil wir jetzt einen Weg einschlagen, bedeutet das nicht, dass man das den Rest seines Lebens so machen muss, sondern wir schauen eben zu verschiedenen Zeitpunkten, was passt jetzt in dieser Lebenssituation. Und ja, das ist ganz wichtig, sich zu beobachten und damit auch gerne zu mir zu kommen. Und dann müssen wir eine andere Lösung finden. Ich habe nicht immer eine perfekte, das sage ich auch ganz ehrlich. Aber man kann ja auch manchmal zusammen überlegen, was könnte jetzt richtig sein und passen.
Und vielleicht auch den Patientinnen die Angst nehmen, es muss nicht immer alles schwarz-weiß sein. Ja. Ich finde das ganz wichtig. Es gibt nicht nur gesund und krank, sondern es gibt auch Graubereiche. Und unser Körper funktioniert nicht jeden Tag gleich. Ja. Und ich glaube, wir können nicht alle Beschwerden auflisten, die in so einem Zyklus entstehen können. Das würde überhand nehmen für eine Folge. Aber wenn man irgendwas merkt, was einen subjektiv irgendwie, was sich verändert oder was einen persönlich stört, dann darf man auch darüber sprechen.
Absolut. Und wenn du jetzt noch ganz kurz einmal, um den Bogen zu schlagen, was beeinflusst unser Zyklus und was wir am Anfang gesagt haben, einen ganzheitlichen Ansatz, natürlich beeinflusst unsere Lebenssituation, unser Lifestyle auch unseren Zyklus. Ja. Das heißt, wir wissen, dass Stress, Cortisolausschüttung etc. sehr wohl unseren Zyklus ja verschieben kann, beeinflussen kann. Die Ernährung in beide Richtungen, starkes Untergewicht, starkes Übergewicht, all das kann unseren Zyklus beeinflussen. Und deshalb gilt es eben immer, den ganzen Menschen einmal sich anzugucken, was steckt dahinter.
Und du hast ein ganz wichtiges Thema jetzt schon angesprochen. Wir kommen in jeder Podcast-Folge immer wieder zum selbigen Thema. Prävention ist das A und O. Und am Ende müssen wir, auch wenn wir uns natürlich den Themen unserer Patientinnen in diesem Fall jetzt hier annehmen, wir müssen auch den Ball zurückspielen dürfen. Wir müssen auch gemeinsam schauen, wo ist vielleicht eine Lebensstiländerung notwendig, um eine Besserung zu erwirken.
Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso.
Und in deinem Fall genauso körperliche Bewegung, Ernährung und Normalgewicht, ne? Das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Am Ende können wir damit halt einfach wahnsinnig viel erreichen. Ja. Und das hat auch was mit Selbstliebe letztlich zu tun, ne?
Ja.
Also.
Und wir verurteilen niemanden, der anders ist, sondern es geht uns darum, zu zeigen, dass wir unseren Körper damit beeinflussen können, ne?
Ja. Beeinflussen und beobachten.
Ja. Und lieber Lifestyle-Änderung als Medikamente, aber auch da bei dir in deinem Bereich ja viele Medikamente, die auch wirklich Veränderungen bringen können, ob das Metformin zum Beispiel bei polyzystischen Ovarien ist oder auch die GLP-1-Analoga, denke ich, werden in der Gynäkologie Einzug erhalten und die abnehmen, spritzen, weil es natürlich auch einen positiven Effekt auf unsere, auf unser Zyklusgeschehen am Ende des Tages
hat. Absolut. Also ja, es ist ein ganz wichtiges Thema auch. Auch da müssen wir uns alle noch viel mehr mit befassen und da würden wir uns in 10 Jahren drüber unterhalten, sind die wahrscheinlich schon in vielen, bei vielen Problemen etabliert. Heutzutage. Ja. Es gibt auch wirklich bei mir ganz viele Patientinnen, die einfach wirklich davon profitieren.
Ja,
am Ende geht es eigentlich darum, es gibt nicht einen Weg für jeden gleich, sondern wir müssen immer gucken, was ist individuell für diese Person richtig. Aber genau wie du gesagt hast, es gibt keine Wunderpille. Es gibt für nichts auf der Welt gibt es die. Also ich kann ganz viele Sachen beeinflussen und ich finde es auch gut, damit Sachen zu beeinflussen. Und vielleicht Leiden zu lindern oder irgendwie eine gute Situation zu schaffen. Aber du musst auch immer schauen, was kannst du selber tun.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das kann man zusammen schaffen. Und ich glaube, da ist die Prävention einfach so wichtig, die, auch wenn wir nicht in die politische Diskussion einsteigen wollen, aber es passiert immer wieder und es ist mir total wichtig, die uns einfach weggenommen wird.
Ne? Ja.
Und da geht es nicht um Prävention. Ich mache einen Abstrich, der auch elementar ist und den ich nicht verstehe. Ich sage immer zu meinen Patientinnen, die Gynäkologen und Gynäkologinnen haben es auch nicht mehr einfach, weil mittlerweile ist da alles geigelt.
Ja, ja, und noch dürfen wir den Abstrich machen, aber ja, nur noch wahrscheinlich 80%, ja, weil dann kriegen wir es ja demnächst nicht mehr bezahlt.
Ja, es ist wirklich schade und ich glaube, dass das der falsche Weg ist.
Ist falsch, ich finde auch, es ist das falsche Signal natürlich. Ja. Ne? Aber gut, das ist wirklich tatsächlich wahrscheinlich ein anderes Thema.
Ja. Ich habe dir schon vorgewarnt, es geht ja am Ende des Tages in unserer Folge eine persönliche Frage und du hast schon gesagt, super. Und hatte dich schon darauf vorbereitet, deswegen können wir da gerade gut auf die Frage zurückkommen, weil wir es schon, weil wir das Thema schon aufgegriffen haben. Was betreibst du an Prävention?
Also viel zu wenig natürlich, persönlich. Aber ich versuche tatsächlich meine Vorsorge regelmäßig zu machen. Habe es natürlich einfach. Ich gehe immer zu irgendeiner Kollegin. Wir sind da immer relativ, wie nennt man das, schmerzfrei wie Gynäkologen untereinander. Das mache ich auf jeden Fall. Ich war auch schon bei der Darmspiegelung zur Prävention. Ich versuche ein bisschen Sport in mein Leben zu integrieren. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der keinen guten Zugang dazu hat. Das versuche ich. Ich denke, manchmal sind kleine Änderungen schon ganz viel wert. Ich versuche, ein bisschen Stress zu reduzieren, indem ich einfach auf meine Bedürfnisse mehr achte. Und das sind erstmal die Schritte, die ich gehe. Und mein Mann ist so ein bisschen, was so Ernährung angeht, nervt er mich ganz viel mit Gemüse essen und so. Da mache ich auch viel mit.
Ja, sehr gut. Schöne Grüße an deinen Mann.
Ja, danke.
Habt ihr euch eigentlich im Job kennengelernt?
Im ersten Semester.
Ah ja, im ersten Semester schon. Und dann habt ihr auch noch das gleiche Fach gewählt.
Ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber gut, er hat ja so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Ja. Von daher geht's.
Sehr schön. Aber man hat dann schon auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist ja auch nett.
Das hat auch lustige Züge manchmal.
Cool. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.